Hallo Freunde des gepflegten Ausdauer-Dreikampfes. Wir sind bei der Coaches Corner wieder zusammengekommen, heute mit der 20. Folge. Wir wollen uns heute mal mit einem Thema auseinandersetzen, was sicher viele von euch bewegt. Es wird um Training gehen, es wird um verschiedene Trainingsansichten gehen. Und das Ganze werden wir aus verschiedenen Blickwinkeln, aus unseren drei und vielleicht noch anderen mehr, diskutieren. Bevor wir einsteigen, aber nochmal ganz kurz. Wir haben in der letzten Folge so eine kleine Vorschau gegeben auf St. George. Und ich sage jetzt mal, der Name Kate Matthews fiel in unserem Gespräch das eine oder andere Mal. Der Name war auch vorne auf dem Treppchen zu sehen. Mario, du warst gerade in Samorin gewesen. Also wir sind mitten in der Rennsaison. Kraichgau steht vor uns. Dr. Sebastian Zeller in Köln, erstmal guten Morgen.
Guten Morgen.
Mario, sei gegrüßt in Frankfurt.
Ei gute, Mosche.
Wie war der Saisonstart für euch?
Naja gut, ich meine, meine Saison geht ja schon ein bisschen früher seit Südafrika. Aber jetzt war ich in Chamorin, nicht Samorin,
Chamorin. Deine Saison, auch. Mario.
Wo bist du? Genau, meine Saison. Die Sumo-Ringer-Saison hat begonnen. Oh. Nee, Spaß beiseite, aber meine Saison als Trainer natürlich. Ich war ja am Wochenende jetzt mit der Dani Bleimel bei der Championship, Challenge Championship in Chamorin in der Slowakei. Stark besetztes Rennen mit wirklich einem Weltklassefeld, kann man sagen. Auch gerade zwei Wochen nach St. George. Alles da, was Löffel lecken kann, sozusagen. Und Dani hat keinen wirklich guten Tag erwischt. Wir sind auch aktuell noch in der Fehleranalyse. Wissen aber noch nicht, also ich weiß immer noch nicht so genau, wann es gelegen hat, beziehungsweise ist jetzt vielleicht nicht unbedingt jetzt hier der Rahmen dafür. Und sie hat eine Saison, wird man im Radsport sagen, einen Tag ohne erwischt, also wo mal gar nichts ging. War jetzt nicht so ganz schön, sage ich mal an der Stelle, aber das Rennen an sich ist ein tolles Rennen gewesen mit Gustav Iden, einem hervorragenden Rennen bei den Männern. Ich habe es eben schon mal in unserem Vorgespräch gesagt, ich habe ihn kennengelernt, was heißt kennengelernt, aber ich habe ihn in dem Rahmen mal gesehen und kurz sprechen können. Sehr tiefenentspannter Mensch, der wirklich ganz viel Drive in den Sport bringt. Man merkt einfach, was der für einen Bock auf Triathlon hat. Bei aller Wissenschaft der Norweger hin und her, es ist einfach auch ganz viel Passion dabei. Das war echt auch sehr erfrischend zu sehen. Ja, und am Tag vorher war Ironman Lanzarote. Das lief mal so menos, würde ich sagen. So mal nicht so richtig gut, nicht so richtig schlecht für den Sami Hützler. Er wurde Fünfter. Die Ambition war eigentlich, wenigstens Platz 2 zu ergattern, einen Slot zu bekommen. Hat nicht so ganz gereicht nach Südafrika, denke ich mal. In seiner Regeneration war es auch ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt. Platz 5 ist nicht schlecht, müssen wir gar nicht uns bemängeln. Aber auf der anderen Seite ist halt, wenn du mit anderen Ambitionen anreist und dann halt eben Platz 5 bei rauskommt, ist natürlich nicht so geil. Also unterm Strich war mein Wochenende scheiße, würde ich mal fast sagen. Aber wie heißt es immer so schön, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Und das war jetzt eben mal ein Wochenende, was vielleicht nicht so ganz optimal gelaufen ist.
Genau, kann ich mich nur anschließen. Tobi Drachler war ja auch auf Lanzarote am Start und nach zwei, sag ich mal, schwierigen Jahren, auch vor allen Dingen sportlich betrachtet, haben wir jetzt eigentlich ein Resultat erzielt, oder eher ein Resultat erzielt, das, womit wir eigentlich so von der reinen Platzierung gar nicht so unzufrieden sind. Von der Leistung auf dem Rad dann irgendwie schon. Dafür ist aber sehr, sehr stark gelaufen auf der Laufstrecke, die ist ja, und gerade nach dem Radfahren auch nicht ganz so einfach. Auch nach finde ich sehr guten oder soliden Schwimmen. Da müssen wir jetzt einfach gucken. Ähnlich wie bei dir, Mario, wir wissen noch nicht genau, woran es liegt. Wir sind aber gerade auch in der Fehleranalyse. Und vielleicht ist es dann auch so, dass man auch mal akzeptieren muss, dass man nicht weiß, woran es gelegen hat. Ich glaube, da trifft es bei uns gerade ein bisschen drauf hinaus. Weil wenn die Beine auf dem Rad komplett off sind und dann beim Laufen eine Bestzeit entsteht, dann ist es irgendwie schräg. Also dann kann es nichts Energetisches sein, haben wir eben im Vorgespräch auch schon mal gehabt. Und genau, ja, ansonsten war ich noch in Göteborg, habe ich viele neue Eindrücke sammeln dürfen bei unserem Partner der Triathlon Crew, Morten, und dann auch vor allen Dingen mit Olaf Alexander Bu, dem Trainer von Gustav Iden. Sehr, sehr beeindruckend, das ganze Team da vor Ort. Wir bringen aber die nächsten Tage, Wochen ja dazu verschiedene Eindrücke und wie gesagt mal, Content Pieces ist, glaube ich, der richtige Begriff im englischsprachigen Raum. Und könnt ihr euch schon darauf freuen, also die, die jetzt hier zuhören, da haben wir, glaube ich, einiges mitgebracht.
Ja, kann ich nur sagen, bin ich wirklich schon sehr gespannt drauf. Olaf Alexander Buu ist natürlich ein Stichwort, St. George, Christian Blumenfeld auf Platz 1, Sanders und Curry auf den folgenden Plätzen, Daniela Rüff bei den Frauen, Kate Matthews, Anna Haug. Was sagt ihr zu den Ergebnissen?
Ja, ich würde sagen, so ganz aus der kalten Hose waren das nicht geschossen. Also das war ja schon irgendwie zu erwarten, dass es wahrscheinlich in die Richtung gehen würde. Braden Curry hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen, aber geiles Rennen gemacht, wirklich couragiert und richtig geiles Rennen. Ich denke, das Rennen war WM-würdig, also was die Age-Gruppe, die ich coachen durfte, was die rückgemeldet haben, unter anderem der Christian Haupt, der Dritter in der AK40 geworden ist. Was die rückgemeldet haben, war es schwer, war es richtig schwer. Also die Topografie, aber auch diese trockene Hitze war ein Thema und auch die sehr kalten Wassertemperaturen waren ein Problem. Also war auf jeden Fall challenging, wie es neudeutsch heißt. Und ich denke, dass es auf jeden Fall ein würdiges WM-Rennen gewesen ist. Auch wenn es schade ist natürlich, dass in der letzten Folge mein Hot-Pick, Alistair Brownlee, dann kurzfristig absagen musste. Hätte ich gerne gesehen, aber ja gut, jetzt haben wir erstmal Sub-7-Project und vielleicht wird er ja auch Hawaii dann stechen, wobei ich ihn da nicht so stark einschätze wie jetzt in St. George. Aber die Sieger auf jeden Fall würdig. Ich meine, letztendlich wie Dani Rief, Cat Matthews, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, abgestellt hat, weil er gar keine Attacke, sondern er hat einfach den Gang liegen lassen und ist mit einer 52er Kadenz dann einfach weitergefahren, bergauf. Brutal. Also und dann eine 2,59 zu laufen, also da muss man echt sagen, die Emotionen bei ihrem Zieleinlauf haben es ja auch gezeigt, wie was da alles so unterschwellig freigesetzt wurde. Also war schon unfassbar geil.
Ja, ist schon enorm, ne? Habe ich mir auch gedacht. Die hat die letzten, ja, ich würde mal sagen, 19 war, glaube ich, ja auch nicht erfolgreich. Da kann ich mich noch dran erinnern. Also auf Hawaii, sorry. Ne? Man muss das ja immer in Relation setzen. Ich glaube, das ist nämlich auch ganz schnell da mal gesagt und im Grunde spricht nicht ganz der Realität. Aber es scheint ja echt viel mit ihr gemacht zu haben. Ne? Also das fand ich auch enorm. Also ich habe sie noch nie so gesehen, glaube ich, bei allen Zieleinläufen. Fand ich aber cool, dass sie das auch gezeigt hat und auch so offen danach gesprochen hat. Das wünschen wir uns ja auch immer, dass man auch ein bisschen mehr Transparenz lebt. Und für Anna hat es mich natürlich auch gefreut und natürlich auch für Kate. Das war also irgendwie so ein, ja, sehr logisches Podium am Ende des Tages, wenn man sich die Startliste angeschaut hat. Und bei den Männern fand ich es schon enorm. Es war wohl so, dass, das kann ich ja jetzt dann auch aus Göteborg berichten, in dem Moment, wo sie alle vom Rad waren und ich sage jetzt mal 2-3 Kilometer gelaufen sind, war dem Team vom Christian klar, dass er das Rennen gewinnen wird. Das finde ich natürlich schon enorm. Also klar, kann immer was passieren. Man kann es auch blöd umknicken, ne? Also ist ja alles schon passiert. Aber also, wenn alles normal läuft, wussten sie, okay, das war's. Weil sie genau wussten, was der Rennplan ist, was er kann. Fand ich schon sehr krass. Und für mich wirklich, er war ja auch wirklich krank vorher. Das ist ja keine Geschichte. Das ist ja nicht irgendwie so eine aufgemacht oder so. Aber auf der Strecke, du hast es gerade ja auch gesagt, Mario, ich hatte auch einen Age-Grupper am Start, eine 2,38 zu laufen, Respekt, also sowieso Respekt, wenn man Weltmeister wird, aber darauf eine 2,38 zu laufen, ja, das ist schon ein Brett, da will ich gar nicht wissen, was dann irgendwann wirklich mal auf einer sehr flachen Strecke, vielleicht auch beim Sub-7-Projekt jetzt dann auch geht.
Absolut, und man muss sagen, es waren immerhin 5 Leute tatsächlich unter 8 Stunden, Florian Angert auf Platz 5, ja auch ein recht schönes Ergebnis, also von daher, das Wochenende hat uns auf jeden Fall ein schönes Triathlon-Wochenende beschert.
Das Einzige, was man ihm jetzt wirklich so angreifen kann, dem Christian Blumenfeld, ist, dass er diese unsäglichen Aero-Calves jetzt salonfähig gemacht hat. Aus ästhetischen Gründen müsste es verboten werden, aber das schätzungsweise haben sie es auch gemessen. Aber ich finde es optisch furchtbar.
Ja, haben wir schon vor 5 Jahren gemessen. Kommt immer auf die Wade an, würde Ben ja jetzt sagen. Ja. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Aber das ist natürlich die, so, weißt du, das ist ja die Katastrophenform, so die quasi die Zylinderform. Umso rund, und seine Beine sind ja richtig rund. So. Ja. Übrigens kam das auch raus, ich habe jetzt nochmal gefragt, wie schwer er ist. 80 Kilo bei 1,75 Meter. Nur mal so. Haben wir auch drüber gesprochen, was eine Frage war von der
Community. Das macht Hoffnung.
Ja. Chris, ja, bei uns aus der Crew, hat nur in dem Moment gelacht und meinte, ey, super, ich hab noch Hoffnung, ja, weil das ist genau, er ist 1,75 Meter und wiegt 80 Kilo. Perfekt.
Muss jetzt natürlich sagen, Mario, man merkt deine Heimat aus dem Radsport, ne? Dass man dann direkt hier so optisch dann drauf Wert legen muss. Mario aus der Zeit, schwarze Radhose, weiße Söckchen, schwarze Schuhe, was anderes war nicht erlaubt. Ja. Du musst mal ein bisschen mit der Zeit gehen.
Ja, ich bin aber schon über 40.
Apropos mit der Zeit gehen, wir hatten ja nicht nur Langdistanz, sondern erstmals auch die Arena Games als WM-Serie. Ich sage jetzt mal Triathlon-E-Sport, kann man schon so ein Stück weit sagen. Justus Nieschlag auf Platz 2 in der Gesamtwertung. Also ne, so sind wir schon in Richtung Polarisierung, haben wir da diese sehr, sehr kurzen und intensiven Belastungen. Und ja, auch in Japan fand schon das erste WCTS-Rennen statt. WTCS-Rennen statt, Entschuldigung, Annabel Knoll auf Platz 7. Also wir sind wieder richtig, richtig am Start so langsam. Und das bringt uns auch schon so ein Stück weit in diese Richtung, dass wir uns die Fragen stellen dürfen, naja, wie sieht denn so eine optimale Trainingsbelastung, Vorbereitung im Triathlon aus? Und da wurde in den letzten Jahren ja viel diskutiert. Wir haben so klassische Ansätze, die sich so ein bisschen auf einen, ja, sagen wir mal, so einen pyramidalen Aufbau, sagen wir mal, fokussieren. Es gibt immer wieder die Diskussion zum polarisierten Training. Wir greifen das ja ein Stück weit mit auf. In der letzten Sendung hatten wir das angesprochen. Es gab in ein und demselben Magazin sportwissenschaftlicher Art einmal einen Artikel, der quasi sagte, Polarized Training is not optimal for endurance athletes, also nicht optimal. Und im gleichen Heft der Medicine and Science in Sports and Exercise dann der Gegenartikel sozusagen Polarized Training is optimal for endurance athletes. Und wenn wir das Ganze jetzt noch so ein bisschen zusammenbringen mit Threshold Training, High Volume Training, Low Intensity Training und, dann haben wir natürlich irgendwie so ein Potpourri, wo ich sage jetzt mal nicht nur die Trainerinnen und Trainer, sondern auch die Athletinnen und Athleten sich natürlich irgendwann die Frage stellen, was ist denn jetzt tatsächlich optimal? Und ich sage jetzt mal zum Einstieg, dann würde ich nochmal die Frage an euch beide stellen. Und ich würde sagen, wir starten mal in Frankfurt und gehen dann nach Köln, weil der Sebastian hat da schon ein spannendes Video auch dazu gemacht, sozusagen, dass wir einen kleinen Kreis schließen. Mario, was genau ist denn polarisiertes Training aus deiner Perspektive?
Polarisiertes Training ist eigentlich für mich genau das, was Triathlon Deutschland auf der Langdistanz die letzten 30 Jahre erfolgreich gemacht hat. Und jetzt hat es einen Namen bekommen. Und jetzt wird es durch wie die Sau durchs Kraft getrieben. Ist letztendlich einfach nur einen sehr großen Anteil des Trainings. Ich möchte es gar nicht prozentual beziffern. Grundlagentraining, fettstoffwechselorientiertes Training und ein bisschen was, auf Hessisch gesagt, ein bisschen was Intensität. Und that's it. Also eigentlich genau das, was man schon in den 90ern trainiert hat, was in Lothar Leder, Jürgen Zeck, Wolfgang Dietrich, wie sie alle heißen, ein Stück weit auch natürlich Thomas Hellriegel, wobei der auch eher alles, glaube ich, im Sweet Spot trainiert hat. Aber was wirklich eigentlich Triathlon Deutschland auf der Langdistanz nahezu, ich nenne es mal fast unverwundbar gemacht hat, das hat jetzt einen Namen bekommen in meinen Augen. Und wird jetzt als Neuerung verkauft. Und eigentlich ist es ja ein Prinzip, was schon seit dem alten Jahrtausend gibt. Also für mich immer noch ein Rätsel, warum man jetzt immer alles nochmal neu aufgreifen muss, warum man jetzt einen Namen, einen Stempel aufgedrückt bekommen muss, warum es dann auch unbedingt mit irgendwelchen Kennziffern quantifiziert werden muss, warum man jetzt sagen muss, 80-20, also 80% des Trainings grundlagenorientiert, 20% High Intensity. Wir kennen das Paper, was da letztendlich grundlegend herangezogen wird. Wir wissen auch, dass es aus dem Rudern kommt und dass das vielleicht nicht unbedingt übertragbar ist auf alle Disziplinen. Wir wissen auch, wie schädlich das sein kann, wenn man sehr viel Intensität trainiert. Das wisst ihr beide, insbesondere Sebastian, viel besser, weil er da auch schon relativ viele Videos dazu gemacht hat. Für mich ist Training letztendlich auf der Langdistanz wahrscheinlich, wenn man es irgendwo beziffern möchte, mit über 90% des gesamten Trainings grundlagenorientiertes Training und weniger als eben 10% sind Intensitätstraining.
Dann hacke ich an der Stelle nochmal ganz kurz nach, Mario. Du hast jetzt einleitend mit dabei gehabt, so eine Verteilung 80-20. Jetzt war mal eben 90-10 mal kurz genannt. Was ist so für dich der Kern des polarisierten Trainings? Hast du da für dich im Kopf so eine Standardverteilung oder sag mal so, bist du da irgendwie so ein bisschen lockerer unterwegs, was so die Aufteilung angeht?
Also erstens mal, glaube ich, kann man das von vornherein nicht unbedingt immer festlegen, dass man jetzt genau 87,8% grundlagenorientiert trainiert, sondern es ist typabhängig, ganz klar, es ist geschlechterabhängig, es ist gewichtsabhängig vom Athleten. Wenn ich einen Athleten habe, der schwer ist, der vielleicht auch eine Historie hat als Sportler mit Verletzungsgeschichte, dann muss natürlich viel, viel vorsichtiger sein, was Intensitäten angeht. Deswegen jetzt einfach zu sagen, ich muss jeden Sportler mit der gleichen prozentualen Verteilung anfassen, das funktioniert in meinen Augen nicht. Und dann kommt es auch nochmal darauf an, welcher Phase innerhalb des Jahres man sich befindet. Also man kann natürlich diesen polarisierten Ansatz in meinen Augen viel deutlicher im Winter gestalten. Und wenn es denn dann zum Wettkampf hinkommt, dann verändern sich die Anteile oder die Intensitätsverteilung in meinen Augen. Und es wird immer spezifischer. Das heißt, es gibt immer wieder auch dann so GA1, GA2 Übergangsbereich-Einheiten, die dann so ganz klassisch Ironman-spezifisch irgendwo auch sind. Und deswegen würde ich da jetzt nie von vornherein sagen, 90%, 88% Grundlage, sondern ich greife jetzt mal ein Zitat von Dennis Sandig auf, nämlich kommt drauf an. Und das ist mein Thema an der Stelle auch, dass man es nicht unbedingt immer so pauschal beurteilen kann oder beziffern kann.
Sebastian, du hast zu dem Thema mal ein richtig gutes Video gemacht. Das war, glaube ich, eines der ersten coolen Trainingsvideos, die ich mir so im Internet angesehen habe. Oder ist grundlegend immer super spannend, wenn du Dinge erklärst, dein Statement zum polarisierten Training.
Ja, jetzt geben wir Mario erstmal wieder die Glocken an.
ich mute mich mal.
Ja, dann mute dich mal. Also das ist ein Thema, ich habe das, genau, du hast es gesagt, damals angefangen mit einem ersten Video. Ich müsste es mir tatsächlich auch nochmal anschauen, was ich damals da so verzapft habe. Ich habe ja deshalb auch nochmal auf Basis dieser beiden Artikel vor kurzem nochmal ein Video gemacht. Und ich glaube, darauf würde ich mich noch eher beziehen. Und für mich ist, um da bei Mario anzuknüpfen, warum wurde das gemacht? Also warum musste man dem Kind einen Namen geben? Ich glaube, das ist ja eben irgendwie immer so. Man hat ja dann irgendwie versucht, vor allen Dingen in der Weltspitze, das ist ja so ein bisschen dieses Seiler von 2010, das ist so für mich so das erste Paper, was versucht hat, so Dinge zusammenzufassen. Und dann hat man einfach versucht zu betrachten, okay, was machen denn alle möglichen Ausdauersporten oder AthletInnen in Ausdauersporten, Sportarten, die erfolgreich sind oder wie Weltklasse sind. Und ich glaube, da geht es ja vor allen Dingen um so eine Mustererkennung, nicht wahr? Also das ist gar nicht so, okay, so per se, es muss so und so gemacht werden, sondern es geht ja um so Mustererkennung, damit man daraus lernen kann. Und ich glaube, aus der Praxis manchmal sich Dinge so anzuschauen und sie dann wissenschaftlich im Labor zu überprüfen, beziehungsweise die grundlegenden Mechanismen dahinter zu versuchen zu verstehen, ich glaube, das ist ja nicht verkehrt. Also das ist so ein bisschen die Herangehensweise, die ich da betrachtet oder da sehe. Und was für mich dahinter steckt, ist natürlich genau der Schritt nämlich, und das ist etwas, worüber man aber vortrefflich diskutieren kann. Ich versuche ja immer so ein bisschen die Physiologie dahinter zu verstehen und dann auch in diesen bekannten Videos zu erklären. Und ich würde schon rauslesen können, auch aus anderen Studien, neuen Studien oder neueren Studien, dass wenn man zum Beispiel die VO2 Max entwickeln möchte, so, ne, Marco hat es gerade gesagt, im Winter bietet sich das vielleicht an, dass sich da eher ein polarisiertes Trainingskonzept, wie viel Prozent das auch immer, was da kommen wir auch gleich nochmal drauf, sicherlich anbietet. Und dann bin ich aber total bei Mario, dass man eben sagt, zum Beispiel Richtung Saison, Ironman hast du, glaube ich, eben gesagt, dass man dann Richtung Rennspezifik geht. Weil natürlich ist es klar, dass man diesen Bereich, der nachher im Wettkampf gefordert wird, auch effizienter gestaltet. Und das geht nur darüber, dass man ihn wiederholt trainiert. So, ne? Also das ist sehr, sehr eindeutig. Und genau, das ist, glaube ich, so der Grundsatz. Also ich würde nie sagen, das eine ist besser als das andere. Und es war auch, glaube ich, da steht sogar im Titel, glaube ich, das Video heißt, wie man die VO2 Max am besten entwickelt oder so, trainiert, glaube ich. Alle haben es aber immer auf Ausdauer bezogen oder per se im Triathlon. Und aber das stimmt ja nicht, der Titel ist ja schon auf die VO2 Max bezogen. Und ich glaube, da würde ich auch bis heute sagen, da würde ich fast meine Hand für ein Feuer legen. Hier, pass auf, wenn du deine VO2 Max entwickeln möchtest, ist vermutlich im Mittel so ein polarisierter Trainingsansatz der erfolgsversprechendere. Aber, und das will ich auch direkt sagen, das macht halt, wie Mario hat das super, du hast das ja am Anfang super zusammengefasst, ein riesengroßer Anteil ist wirklich Low-Intensity-Training. Und ich glaube, das wird ja immer wieder unterschätzt. Ne? Alle Leute denken immer, sie müssten einen Hit machen, um die VO2 Max zu entwickeln. das auch da damals schon im Video aufgegriffen. Worauf man jetzt achten muss, und das habe ich ja mit dem zweiten Video zu dem Thema quasi versucht, auch nochmal zu diskutieren im Grunde, ist ja ganz klar der Punkt, okay, wie quantifizieren wir denn Training? Weil ich glaube, da haben wir nämlich Riesenprobleme, die nachher miteinander zu vergleichen. Und das ist dann ja auch schon per se das Problem zwischen 80-20 und 90-10. Also Session-Goal-Approach komme ich sicherlich eher zu 80-20 als in der Realität mit der Herzfrequenz aufzeichnen, also Time in Zones. So, also 80-20, wenn du 20 Stunden trainierst, ja, sind das mal eben schlanke 4 Stunden in der Herzfrequenzzone von oberhalb irgendwie der Schwelle. Forget it, das wirst du nicht hinbekommen, dann ist es so schnell im Übertraining. Ich habe mal, und damit komme ich auch jetzt erstmal zum Schluss, wenn ich mir immer wieder die Daten anschaue, das ist ja einer der Punkte, die man sich immer wieder anschaut, die Intensitätsverteilung. Wenn man umfangsorientiert das Ganze gestaltet, dann ist es eigentlich häufig so, dass man automatisch zu diesen Bereichen kommt, die wir da gerade auch annehmen. Also zu weit über 90% wirklich im niedrigintensiven Bereich. Und letzter Punkt, warum ich das damals auch vor allen Dingen nochmal gesagt habe, war, dass es kam halt irgendwie so ein Trend raus, dass sich alle nur an der FTP und was auch immer das dann ist, orientiert haben und Sweet Spot und so weiter. Und da wollte ich schon gesagt, damals sagen, so passt mal auf, Leute, ja, zum bestimmten Zeitpunkt sicherlich gut, aber ganz grundsätzlich sicherlich nicht das, womit man zum Beispiel langfristig irgendwie so eine aerobe Leistungsfähigkeit richtig gut entwickeln kann.
Sebastian, jetzt hast du schon mal zwei neue Dinge mit in den Ring geworfen, nämlich Sweet Spot, FTP, da kommen wir ein bisschen später nochmal mit dazu. Was ich jetzt ganz wichtig fand bei deinen Aussagen, war tatsächlich die Frage, was zählt denn genau zu den Prozent in den oberen Bereichen mit rein? Also wenn ich jetzt beispielsweise verschiedene Serien fahre, zählt denn dann die Pause mit? Ne? Also ich sage jetzt mal 30 Sekunden Intervalle, 40 Sekunden Intervalle, oder was auch immer, wenn wir länger fahren, zählt dann nur die Belastungszeit oder zählen wir auch die Pausenzeit mit? Das macht dann schon mal einen riesen Unterschied. Und wenn jetzt nur die Belastungszeit ist und wir in den kürzeren Bereichen sind und wir mal eine Session planen und sagen, ich möchte jetzt in meiner Session hier polarisiert trainieren, dann reden wir natürlich nicht mehr über 20% Anteil, sonst kommst du auf dem Zahnfleisch zurück, sondern dann reden wir tatsächlich ja erstmal drüber, dass hier in der Polarisierung oben sozusagen intensiv trainiert wird, im unteren Bereich locker trainiert wird, dazwischen vielleicht nicht so wirklich viel stattfindet. Und dann müssen wir jetzt, glaube ich, nicht uns auf eine feste Prozentzahl festlegen.
Ja, also ich würde da eine Einschränkung, also es kann natürlich passieren, weil die Leute hören jetzt sehr aufmerksam zu, wenn du eine kurze Einheit machst, fährst eine Stunde auf der Rolle und du fährst da jetzt irgendwie ein paar Intervalle, dann kann es schon sein, dass innerhalb der Einheit deutlich mehr Prozente irgendwo entstehen, ne? Die im High-Intensity-Bereich irgendwo anzusiedeln sind. Und die Pausen, ja, die zählen schon da rein, weil, also das kommt aber darauf an, was du denn da machst. Also wenn du die Time in Zones in der Herzfrequenz quasi bemisst, dann spielt das ja gar keine Rolle, wann du da drin warst, ja. Es zählt einfach nur die Zeit. Also das muss man, so, wenn du den Session-Goal-Approach nimmst, dann ist ja sowieso die Session als High-Intensity als 1 zu werten. Als eine von wie vielen auch immer du pro Woche dann machst.
Ja, absolut, genau. Aber das zeigt für mich schon so ein bisschen auch die unterschiedlichen Verstehensweisen, voll, die irgendwo mit dahinter stehen, wo man einfach auch sich klar sein muss. Es kann sein, dass wir über polarisiertes Training sprechen, aber eine ganz unterschiedliche Vorstellung von dem haben, was inhaltlich gemacht wurde. Das ist für mich so ein ganz entscheidender Punkt. Und ich möchte jetzt nochmal ganz kurz zurückkommen, genau nämlich auf diese Frage, was genau polarisiertes Training ist. Und da findet man ja durchaus in der Literatur auch, sagen wir mal, leicht unterschiedliche Ansätze, spannenderweise. Bevor wir dazu kommen, Mario, du hattest das Stichwort Rudern gebracht, nämlich eine Studie, die sich mit dem Thema Rudern auseinandergesetzt hat. Hier Seiler und Güllich, das waren tatsächlich Daten von deutschen Ruderern, die zugrunde liegen. Es gibt aber auch andere Sportarten, die man sich angesehen hat, beim Laufen zum Beispiel, findet eine polarisierte Verteilung. Und wir reden über eine Stichprobengröße von 9. Das macht es natürlich auch schwieriger zu übertragen, Mario. Was sagst du zu diesen ganzen Studien, wenn die bei dir irgendwie, sagen wir mal, auf dem Computer landen, dir Sebastian und oder ich mal wieder was zuschustern zum Lesen? Wie gehst du daran?
Ich lese es, ich nehme es zur Kenntnis und ich versuche, meine Schlüsse draus zu ziehen. Also erstmal danke dafür, dass ich von euch auch wieder gefüttert werde, wobei wir uns ja gegenseitig immer wieder füttern mit Informationen, die da so kursieren. Ich denke schon, man muss Paper lesen. Erstmal muss man, glaube ich, lernen, ein Paper richtig zu lesen und richtig zu verstehen, was eigentlich die Message des Ganzen ist und auch wirklich dann seine eigene Conclusion daraus vielleicht so ein bisschen zu entwickeln. Ist immer alles schön gut. Wissenschaft ist gut und wichtig, garantiert will ich das nicht negieren. Aber am Ende ist mir es oftmals leider zu theoriebehaftet und gerade Probandenzahl n gleich 9 ist natürlich auch sehr fragwürdig, muss man ja wirklich auch sagen. Ich weiß nicht, ob man immer so gut beraten ist, wenn man versucht, Wissenschaft mit aller Gewalt in so ein Feld zu implementieren, was vielleicht nicht unbedingt immer so allgemein pauschal zu erklären ist, weil wir haben es ja mit individuellen Menschen zu tun, die individuelle responsive Eigenschaften haben, die halt unterschiedlich auf Reize reagieren. Und ich glaube nicht, dass man immer mit so einer wissenschaftlichen Erkenntnis wie so ein Bauchladen vor sich hertragend agieren sollte und das über alles immer drüber legt, sondern man muss wirklich auch aufpassen. Es gibt halt nun mal Unterschiede. Ein gutes Beispiel, wir haben es eben schon angesprochen, Christian Blumenfeld, er fällt völlig aus dem Rahmen, was seine körperliche Konstitution angeht. Und man würde auch nicht sagen, der kann einen Ironman gewinnen oder 2:38 in St. George laufen, weil es einfach nicht geht. Und deswegen bin ich immer sehr vorsichtig damit, wenn man so pauschale Empfehlungen bekommt, basierend auf einer Studie, die mit Sicherheit dann auch richtig irgendwo ist, aber was den Transfer in die Praxis angeht, nehme ich zur Kenntnis und versuche es ein bisschen in meine eigene, ich nenne es mal Philosophie oder meine eigenen Ansätze zu übertragen. Soll ich heißen, dass ich besser bin als die Wissenschaft? Das will ich überhaupt nicht für mich vereinnahmen, das Attribut. Es geht aber immer darum, halt auch irgendwie zu gucken, ist es praktikabel umsetzbar? Ist es machbar mit den Sportlern? Ziehen die da mit? Haben die eine gewisse Compliance auch? Also wenn ich jemandem sagen würde, er soll jetzt 6-mal die Woche intensiv trainieren, dann wird der da irgendwie sagen, so, hast du es noch alle? Das sind halt Dinge, die man vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, dass die Wissenschaft zwar wichtig ist, aber eben nicht ausschließlich.
Genau. Also Coaching Philosophy hast du genannt, da kommen wir später nochmal wieder zu. Sebastian, du bist ja auch jemand, der stets am Ball ist, ne? Also sagen wir mal, aktuelles Wissen ist jetzt dir nichts Neues. Wechselst du dann sofort die Methoden im Training oder wie sieht das bei dir dann aus?
alles auf neu. Alles
mal so provokativ gefragt.
Ja, verstehe ich schon. Das, was Mario gesagt hat, das ist super wichtig. Also wirklich zu verstehen, warum auch eine Studie durchgeführt worden ist, zum Beispiel, was ist so die, also teilweise ist die Einleitung auch, also viele Leute überlesen auch die Einleitung, gehen dann vielleicht direkt in die Ergebnisse oder so. Auch zu verstehen, warum hat denn jetzt jemand sich diese Studie überlegt, woher kommt die Fragestellung, alles finde ich auch immer immens wichtig. Also man kann, also es wird immer gesagt, man darf nicht nur die Conclusion lesen oder das Abstract. Ich glaube, man darf keinen Teil einer Studie eigentlich weglassen, weil ich glaube, es führt immer auch zu Missverständnissen, wenn man sich einfach nur einen Teil rausnimmt, also ne, zum Beispiel Ergebnisse oder Diskussion und dann sagt, ah ja, okay, aber warum? Also das macht alles gar keinen Sinn. Ne? Ich glaube, das ist teilweise auch nur eine Teilstudie von einer größeren Studie oder eines Projekts, zum Beispiel eines Promotionsprojekts. Also ich glaube, da kann man echt auch immer wieder was rausziehen. Was ich über die Jahre einfach gelernt habe, ist so, ich bin da grundsätzlich auch offen und ich glaube auch offener als vielleicht viele andere. Aber ich versuche immer ein Stück weit das, was ich habe, nicht zu vergessen. Ne? Das ist jetzt, was hast du ja gerade quasi gefragt, mache ich dann alles neu. Sondern überlege, kann das jetzt Sinn machen, das in das Konzept quasi von uns, von mir, mit aufzunehmen? Und wenn ja, für welche Athleten könnte das irgendwie Sinn machen und wo könnte ich es vielleicht mal ausprobieren? Und ich glaube, es gibt dann auch mittlerweile, ich meine, es gibt ja Game-Changer-Sachen gibt es ja eh kaum bis gar nicht mehr. Also ich erinnere mich jetzt an keine Sache irgendwie in den letzten Jahren, wo ich gedacht habe, naja gut, das ist jetzt wirklich so eine ganz neue Geschichte.
Und meinst du jetzt, Entschuldigung, das unterbreche ich, im Training oder generell?
Im Training insbesondere.
Generell würde ich schon sagen, ein Carbon-Schuh ist ein Game-Changer.
Ja, voll.
Das stimmt. Würde ich schon sagen, ja.
Ja. Aber es sind, also wenn, dann ist es ja wirklich sehr, sehr eine geringe Anzahl, auch was Material angeht. Ja, Aerodynamik, was da alles passiert ist mit den Armschalen und alles, klar. Aber im Training, ich glaube, da geht es eigentlich viel mehr in den letzten, also dem ich irgendwie da in dem Feld bin und mich damit beschäftige, viel mehr darum, das, was besteht, was Mario eben so schön erzählt hat, was in Deutschland so zu Erfolg geführt hat, zu verstehen. und Muster zu erkennen und das vielleicht ein bisschen mehr zu clustern. Also so verstehe ich ja auch diese ganze Charakteristik von, was ist polarized, was ist irgendwie pyramidal etc. pp. Und ich glaube jetzt, und das war ja auch so ein Fazit dieses des Videos und aber auch dessen, was dann in diesen in den Papern auch vorkam, es gibt kein Optimal, sondern es gibt nur immer individuell optimal. Und ich glaube, das ist halt super wichtig. Und da müssen wir natürlich dann wieder die Diagnostik mit reinholen, also überlegen, was macht denn für wen Sinn? Also ich meine, wenn ich jetzt schon also als Age-Grupper zum Beispiel eine gigantisch hohe aerobe Leistungsfähigkeit im Sinne der VO2 Max habe, macht das jetzt wahrscheinlich wenig Sinn, da noch mehr zu investieren, sondern ich muss halt dann gucken, je nachdem, wie viel Zeit ich noch zum Wettkampf habe, eher meinen anaeroben Stoffwechsel zu senken oder meine Bewegungsökonomie zu steigern und so weiter. Und ich glaube, diesen Gesamtkomplex zu verstehen und immer im Auge zu behalten, das ist zu einem wichtig, aber auch die größte Herausforderung, glaube ich, somit. Und natürlich dann in diesem Dickicht von stets neuen Publikationen, da immer wieder die Übersicht, die Klarheit zu behalten, ist extrem schwierig zum Teil auch. Und ich bin auch ganz ehrlich, auch da immer up to date zu bleiben, ist fast gar nicht mehr möglich, weil die Quantität an Studien ist ja immens. Ja, und vielleicht letzter Punkt, das habe ich so am Wochenende auch nochmal irgendwie den Spruch gelernt, kannte ich bisher noch nicht. Es gibt ja so diesen Raincoat-Effekt, also Regenjacken-Effekt. Das heißt, es gibt, du verwendest zum Beispiel ein Produkt oder also ein Supplement oder was auch immer. Und es ist irgendwie so, wenn die Sonne scheint, so wie heute, ich hoffe, bei euch scheint auch die Sonne in Frankfurt, hier in Köln scheint sie, dann funktioniert jede Regenjacke, nicht wahr? Also würdest du sagen, okay, hey, super, meine Regenjacke funktioniert. Wenn es leicht nieselt, würdest du sagen, jo, funktioniert auch, vermutlich. Aber wenn es richtig regnet, dann ist es ein richtiger Test für eine Regenjacke. Und ich glaube, da kommen wir nämlich gerade hin, und das ist so die Dimension, die häufig ein bisschen fehlt, gerade im Leistungssport, ist genau zu überprüfen, und deswegen werden Feldtests, glaube ich, in Zukunft viel, viel wichtiger, was funktioniert denn wirklich in einer Extremsituation? Also wenn ich es nicht jetzt zum Beispiel im Ironman auf den letzten 10 Kilometer, wenn es, da muss es funktionieren, und so muss ich im Grunde, aber ich kann ja kaum einen Ironman machen lassen in der wissenschaftlichen Studie, gerade auch nicht mit Hochleistungsathleten. Und da ist ja quasi schon der Monsun sozusagen, und es da zu testen, das wird, glaube ich, in Zukunft die Herausforderung, weil viele Studien, die bei irgendwie 70% der VO2 Max oder was weiß ich, noch niedriger angesetzt sind und irgendwelche Dauerbelastungen irgendwas testen, das ist nice to have, aber damit werde ich ja kaum etwas testen, wo es dann wirklich darum geht, die letzten Prozent rauszuquetschen oder vielleicht die Komma, Nachkommastellen.
Da habt ihr jetzt beide wirklich richtig coole und wichtige Sachen gebracht. Mir macht es Spaß, euch zuzuhören, das ist schon mal ganz gut. Wir haben jetzt von dir, Sebastian, so ein bisschen auch den metabolischen Ansatz schon mit dabei gehabt. Ne? Also dass das Thema Stoffwechsel, Diagnostik, wie funktioniert der Mensch, eine wichtige Rolle spielt. Du hast auch Individualisierung schon so ein bisschen mit reingebracht. Bei mir war es tatsächlich so, auch so in der Entwicklung als Trainer, da spielt es ein Stück weit, ihr kennt das vielleicht, der Dunning-Kruger-Effekt bei mir selbst mit. Also je mehr man liest und je mehr man weiß, desto unsicherer wird man. Diejenigen, die etwas weniger wissen, sind manchmal sehr selbstbewusst mit ihrer Meinung. Das gilt definitiv auch im Training, muss ich sagen. Und da war es für mich teilweise so, dass ich wirklich Schwierigkeiten hatte, Training zu planen, weil es mir einfach klar war, dass wenn du dir dort jetzt reinschreibst, 3 Stunden, weißt du nicht, wie diese 3 Stunden wirken. Zumindest nicht 100%. Ne? Man hat eine Idee davon, aber das ist stark abhängig davon, wer da sitzt. Und das finde ich jetzt nochmal einen ganz, ganz guten Aufhänger. Und zwar ist es ja schon so, dass man immer auch mal reinschaut in das Training, sagen wir mal, von guten Spitzenathleten. Und man schaut natürlich auch auf die Erfahrung von Trainer. Ich hatte es, glaube ich, irgendwann in einem der Podcasts schon erwähnt. Karl Adam, bekannter Rudertrainer aus der älteren Zeit, hat in den 70ern mal auf einer Tagung der Leichtathletiktrainer gehört, dass Intervalltraining überholt ist. Ne? Wir wissen heute, dass Intervalltraining wieder in ist. Also wir haben immer so Wellen.
Für die Zuhörer, kleiner Querverweis, Karl Adam ist das Profilfoto unserer WhatsApp-Gruppe. Nur an der Stelle,
genau. Toller Trainer. Wenn man in das Training reinschaut von Spitzenathleten, da finden wir auch Beispiele aus dem Triathlon, finde ich total spannend. Der Robert Ciula, Trainer unter anderem von Alasa, Lasse Lewis ist einer seiner Athleten in den letzten Jahren gewesen. Der hat ein Paper veröffentlicht zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2020, Klammer auf 21. Und dort sehen wir eine Verteilung, die sich auch deutlich ändert, ne? Also ich sage jetzt mal so, was dort protokolliert wurde oder was dort berichtet wurde, da schwanken wir zwischen 95% Low Intensity runter zu 80%. Will damit sagen, als Beispiel, sowas ist ja nicht übers Jahr gleich. Also wenn ich jetzt über eine Verteilung spreche, dann reden wir ja nicht über eine identische Belastungsverteilung 80-20 als Beispiel über das ganze Jahr. Man hat manchmal den Eindruck in Triathlon-Foren, wenn man da mal so ein bisschen mitliest, was Leute machen, als wäre das so eine sklavisch festgelegte Zahl, und das ist es ja nicht, ne? Sondern die Variation ist ja eigentlich die Regel.
Sebastian. Ist auch die größte Herausforderung tatsächlich in der sozusagen Wissenschaftskommunikation. Ich merke das immer wieder, wenn ich da eine Zahl sage, dann wird sich ja, also da muss ich auch immer aufpassen. Ich versuche das immer schon in der Range anzugeben, aber ja, am Ende des Tages ist der logische Mensch oder der vielleicht auch, ja, wie soll ich sagen? Also soll man natürlich auch mit selbst den Sachen vorsichtig umgehen, die ich da irgendwie zusammenfasse, weil ich meine, irgendwie muss ich es ja zusammenfassen, und irgendwie, weißt du, wenn ich die Zahl nicht sage, dann werde ich ja nachgefragt in den Kommentaren. Also irgendwie eine gewisse Info muss es da geben. Ich kann das nur unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Es gibt ja von Stöckel und Sperlich diesen Review-Artikel, den finde ich nach wie vor wunderbar. Das fasst eigentlich alle Facetten so ein Stück weit zusammen, nämlich auch so ein Seasonal Approach, also so eine Übersicht über die Saison, über die Vorbereitung. Pre-Competition haben sie gerade eine Competition Period, wenn ich mich richtig erinnere. Und da haben sie quasi so die Verteilung auch gezeigt. Und da muss man natürlich auch sagen, dass wenn man in die, also auch in unterschiedlichen Sportarten, also Skilanglauf und Biathlon, Rudern, Radsport, Laufen, glaube ich. Und zum Beispiel erkennt man aber sehr gut, dass jetzt im Radsport, wenn dann die ersten Vorbereitungsrennen kommen, wo man ja deutlich mehr Renntage hat, wird die Verteilung sicherlich nochmal anders aussehen als jetzt im Rudern, wenn ich vielleicht nur eine Handvoll Wettkämpfe pro Jahr habe, sag ich mal. Und das muss man auch immer berücksichtigen. Also die Sportart an sich, wenn ich Wettkämpfe mit einbeziehe in diese Verteilung, was ich natürlich sollte, dann verändert sich da automatisch auch etwas, was ich jetzt gar nicht so vielleicht direkt geplant habe, beziehungsweise ich muss das im Vorfeld auch schon berücksichtigen im Training.
Ich würde mal einen Gedanken nochmal aufgreifen, ganz kurz. Das Thema Wissenschaft. Es klingt immer so, als wenn die Wissenschaft quasi vorgeben würde, was man dann in der Praxis umzusetzen hat. Und ich bin eher der Meinung, dass das keine Einbahnstraße ist, dass das immer aus der Wissenschaftsecke kommen muss. Also habe ich übrigens mit Professor Oskar Jürgentrop auch diskutiert. Er sagt auch, es gibt ganz viele Handlungsempfehlungen aus der Praxis, aus der Sportpraxis jeden Tag, die dann irgendwann vielleicht auch mal Anstöße liefern, wissenschaftlich untersucht zu werden. Also das ist auf jeden Fall eine bilaterale Geschichte.
Und ist das, nicht unbedingt, das meinte ich auch eben, ne? Also mit dem, was Seiler da 2010 zusammengefasst hat quasi, da ging es ja genau darum zu beobachten, was haben Spitzenleute denn gemacht oder was ist in der Praxis so gang und gäbe. Also bin ich ganz bei dir.
Genau, und deswegen, wir haben ja immer so diese beiden Gegenpole, Wissenschaft und empirisches Arbeiten, erfahrungsbasiertes Arbeiten, was immer gegenübersteht. Und ich glaube, es ist keins besser oder schlechter, sondern beides ergänzt sich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt kein Für oder Wider. Und ich störe mich dann immer so ein bisschen noch daran, wenn ich dann immer lese, ja, ich coache basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das ist zwar alles schön gut, wenn man das macht, aber es gibt ja, wie gesagt, eben noch andere Dinge außer wie wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern vielleicht die eigenen Erkenntnisse, die man als Trainer in Form von Erfahrung über die Jahre hinweg gesammelt hat. Soll heißen, wenn man vielleicht erfolgreich ist mit dem, was man macht, das war vielleicht ein bisschen konträr zu den Ergebnissen aus irgendwelchen Studien ist, dann heißt es ja nicht unbedingt, dass man jetzt alles über den Haufen werfen muss. Das ist genau das, was Dennis provokativ eben gefragt hat, ob du bei einer neuen Studie dann dein Trainingskonzept über den Haufen wirfst. Nee, das würde ich nicht sagen, sondern man muss immer natürlich hellhörig bleiben, man muss reflektiert bleiben, man muss immer lesen und muss die Dinge, die vielleicht neu auf den Plan kommen, immer auch richtig verwursten. Also man muss es richtig einordnen.
Ich würde an einer kleinen Kleinigkeit widersprechen. Und zwar ist es eigentlich gar nicht zu widersprechen.
Du darfst mir widersprechen, wir sind
aber es ist nicht korrekt. Es stimmt nämlich so nicht. Du hast es eigentlich nicht so ausgedrückt. Ich will ja einfach nur gerade drüber nachdenken, ich will das ja hier korrekt darstellen. Weil der Punkt ist, du hast ja gerade gesagt, wenn es nicht genauso in der Studie gezeigt worden ist, aber in der Empirie quasi gezeigt wurde oder in der Praxis gezeigt worden ist, okay, das funktioniert aber trotzdem. Also ich kann eine Steigerung der Rennleistung, was bei uns ja, das darf man bei all dem übrigens überhaupt nicht vergessen, darum geht's hier, ne? Also wer halt hat recht und wer im Wettkampf am schnellsten ist, hat recht, Punkt. Es bringt ja nichts, der mit der höchsten VO2 Max gewinnt jetzt nicht unbedingt immer. Gerade schon, aber nicht immer. Mhm. Und so, das ist für mich total wichtig, aber wenn du zum Beispiel sagst, also die Studie X hat gezeigt, deine VO2 Max kannst du mit Training X am besten steigern. Und du zeigst es jetzt in der Praxis aber genau vielleicht sogar komplett konträr. Da bin ich mittlerweile der Überzeugung, dass die Studie entweder, dass die Stichprobe nicht repräsentativ war oder zu klein und damit ist sie dann vielleicht auch nicht repräsentativ oder sie einfach nicht das richtige Testlayout hatte. Oder die individuellen Ergebnisse, Response quasi nicht gezeigt worden ist. Und das ist zum Beispiel, kann ich nur noch mal einen Tipp geben. Schaut euch also jetzt an die Community das Video an, was Daniel gemacht hat. Ich meine, ich habe ja die ganzen Ronestadt-Intervall-Sachen auch auf dem Channel gezeigt. Und er hat sich das ja noch mal super genau angeschaut. Also der hat ja noch mal tief in die Methodik geschaut und hat gesagt, das kann nicht sein, liegt ein Fehler vor. Und dann ist er hingegangen und hat eine neue, quasi eigene Studie für seine Masterarbeit gemacht. Und dann hat er ja gezeigt, dass es eigentlich andere Parameter sind, die eine Rolle spielen beim Intervalltraining. Und das war eigentlich, dann hat er auch diesen Best-Average-Approach quasi nochmal gepredigt oder rausgearbeitet. Und dann war plötzlich, komischerweise, ja, die Response-Quote der Probanden deutlich höher. Und ich glaube, das müssen wir wirklich, also Wissenschaft versucht ja immer nur Dinge zu erklären, aber manchmal ist die Methodik auch einfach nicht korrekt.
Ja, wir reden immer nur über einen singulären Aspekt, Physiologie. Ja.
Ich greife ganz kurz ein, weil ich packe jetzt all meinen Mut zusammen und widerspreche jetzt mal dem Sebastian ganz knallhart. Du hast gesagt, wer heilt, hat recht, hast es ein bisschen aufs Training bezogen. Als eingetragener Gegner sämtlicher Schwurbelmedizin sage ich, wer heilt, hat recht, stimmt tatsächlich nicht immer. Auf Training bezogen, wenn wir das auf Training übertragen, sage ich euch jetzt zwei Beispiele, warum das mit den Ergebnissen nicht richtig ist. Erstens, die verabscheuenswürdige, sagen wir mal, Vorgehensweise in der DDR mit Doping und Co., da ist vollkommen wurscht, was du trainierst, zum Großteil. Der Körper entwickelt sich. Zweiter Punkt, wenn wir hochtalentierte Sportler nehmen, wir nehmen mal Jan Ullrich als Beispiel, dann denke ich, dann musst du schon als Trainer komplett zwei linke Hände haben, wenn du es schaffst, dass der Mann nicht in Form bei der Tour auftritt. Wir nehmen jetzt mal das Doping-Thema bitte bei dem Fall als Beispiel zur Seite. Also ein hoch, sagen wir mal, wirklich talentierter Mensch kann über verschiedene Wege an die Spitze kommen und gute Rennen machen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Bei allem natürlich, Sebastian, was du richtig gesagt hast zum Thema Training und den strukturierten Ansätzen da. Und nochmal ein Punkt zu dem Thema Studien. Wir müssen immer aufpassen, wer ist die Stichprobe? Sind das jetzt wirklich hochtrainierte Leute? Sind das Sportstudenten? Und wenn man sich so einige der Hit-Studien aus den Ende 90er, Anfang 2000er anschaut und man schaut sich an, eine Gruppe trainiert locker, eine Gruppe trainiert mit hochintensiven Intervallen, aber die mit den Intervallen hatten viel höheren Kalorienumsatz, eine viel höhere Belastung letztendlich gemacht, ja, dann haben die härter trainiert und entwickeln sich stärker als die nicht so hart trainiert haben. Also da muss man auch immer so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und das Ganze einordnen können, das habt ihr ja beide richtig gesagt. Jetzt sind wir aber an einem Punkt, ihr habt jetzt beide die Physiologie mit reingebracht und da möchte ich jetzt noch einmal quasi zum Start zurückkommen. Da habe ich euch beide gefragt, was ist ein polarisiertes Training? Und wir waren relativ schnell bei Verteilungen. Wir haben gesagt, niedrigintensiv, hochintensiv. Und da möchte ich jetzt einfach nochmal einen Ball ins Feld werfen, nämlich diese Unterscheidung ist ja zum Teil ein riesengroßer Unterschied, je nachdem, wen du fragst. Und die Trainingsbereiche können sich ja auch, ne, wenn wir jetzt ein 5-Zonen-Modell nehmen, Radsport G2 ist vollkommen anders aufgeteilt als DTU Triathlon G2. Da reden wir teilweise über deutliche Unterschiede. Wenn wir das polarisierte Training nochmal nehmen, da findet man immer über der ersten Laktatschwelle, unter der ersten Laktatschwelle, dann der Wert bis zur, oder beziehungsweise zwischen erster Laktatschwelle, zweiter Laktatschwelle und drüber. Zweiter Ansatz nennt dann die VT1, VT2, das sind die Ventilatorenschwellen, drunter, drüber, dazwischen, aber die liegen ja nicht identisch. Wenn ich jetzt eine Laktatschwelle nehme und mir den RCP, den respiratorischen Kompensationspunkt, VT2, ansehe, dann kann der Letztgenannte ja deutlich näher am Abbruch liegen als der Erstgenannte. Und dann haben wir nämlich einen Unterschied. Ist jetzt ein hochintensives Training quasi knapp über der Schwelle oder ist es kurz vor der Kotzgrenze? Das macht ja auch nochmal einen riesen Unterschied bei der Bewertung des Ganzen.
Ja, muss noch einen Punkt noch reinbringen. Du hast jetzt die Unterschiede der Trainingszonen von Sportart zu Sportart nochmal aufgegriffen. Und dann müsste man auch nochmal über die deutschen Grenzen hinaus gucken. Da gibt es auch nochmal Unterschiede. Bei anderen Ländern wird es nochmal anders definiert als vielleicht bei uns in Deutschland. Das ist ein Punkt. Das heißt, wir haben wirklich, auch wenn man aus dem angloamerikanischen Literatur liest, dann hat man dann auch andere Begrifflichkeiten und zum Teil auch andere Definitionen, auch in den Sportarten, da auch nochmal unterschiedlich. Ich finde das schon schwierig. Also für mich ist es manchmal zu abstrakt, weil ich einfach dann auch bald nicht mehr durchblicke, muss ich ganz ehrlich sagen, weil vor lauter Bäumen sehe ich den Wald nicht mehr am Ende. Und mir ist, ich wollte es eben gerade sagen, bevor du da angefangen hast, mir ist es zu singulär, das Ganze. Es geht hier immer nur um Physiologie. Und es gibt ja noch andere Aspekte, die es zu beleuchten gilt, nämlich einmal Orthopädie. Also was macht es, wenn ich sehr hochintensiv trainiere? Was bewirkt das noch? Und dann hat man natürlich auch nochmal so diese mentale Komponente, die vielleicht auch nochmal mit einspielt. Und das sind so Dinge, die die Trainingssteuerung in meinen Augen nicht ausschließlich nur in Sachen Physiologie definieren sollte, sondern eben alle Aspekte unter einen Hut bringen sollte. Also ich bin da fast ein bisschen raus aus dem Thema, sage ich mal, wenn es um VT1, VT2 und so weiter geht, ist mir fast ein bisschen zu technokratisch und zu wenig praktikabel, weil es mir einfach zu, es sind zu viele, die Nomenklatur ist nicht klar und es ist mir einfach zu viel Wischiwaschi. Und deswegen bin ich da eher pragmatisch orientiert und eigentlich eher langsam, mittel, schnell. Das sind meine Trainingsbereiche, würde ich es mal fast jetzt mal ein bisschen runterbrechen. Und bin da ein bisschen zurückhaltender, wenn es darum geht, irgendwelche Trainingszonen aufs Prozent oder aufs Müh genau zu definieren.
Ja. Sehr guter Punkt, Mario. Und da bringe ich ganz kurz ein Erlebnis mit ein, das wir beide gemeinsam hatten, nämlich einen Vortrag von Patrick Seng, Trainer von Kipchoge, der auch über Verteilung gesprochen hat und gesagt hat, ne, da haben wir 60% gelaufen, dort haben wir 80% gelaufen und aus dem Publikum kam dann die Frage, ja, 60-80% von was? Bei ihm war ja dann so ein bisschen die Thematik, ja, Coaches Eye war so ein bisschen das, worum es geht. Das heißt, er guckt sich von außen an, schaut, wie die laufen und 60-80-90% orientierte sich an der Zielbelastung. Also gar nicht mal an dem sozusagen, was man jetzt unbedingt physiologisch mitbringt. Und das zeigt auch so ein bisschen Herangehensweise, glaube ich, als Trainer musst du eben neben der Physiologie auch das passende Fingerspitzengefühl einfach haben, um Training dann irgendwo mitsteuern zu können. Also Physiologie und Fakten sind wichtige Grundlagen und das Verständnis von Training, du hast jetzt ja 1-2 Aspekte mit reingebracht, die gehören eben auch mit dazu. Es ist nicht nur schwarz oder weiß an der Stelle, sondern du musst als guter Trainer, als gute Trainerin in der Lage sein, die verschiedenen Punkte zusammenzubringen.
Ja, letztendlich ja. Und am Ende geht es ja auch immer darum, irgendwo Grenzen zu verschieben. Egal, wie die Grenzen jetzt aussehen, ob das jetzt auf physiologischer Ebene ist oder vielleicht auch einfach mental, dass man dem Sportler auch zeigt, hey, mit der Einheit, wenn du das schaffst, dann hast du nochmal eine neue Tür aufgemacht. Dann siehst du, dass du vielleicht auch mehr kannst, als du dir bisher vielleicht irgendwo zugemutet hast. Das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, den man da mit einfließen lassen sollte. Klar, wenn du die Grenzen zu weit verschiebst, dann gehen alle Türen wieder zu, dann ist für alle Zeiten vielleicht auch. Das heißt, man muss da ein bisschen aufpassen natürlich, aber es ist echt schwierig, wie ich finde, wenn man sich da irgendwie nur auf Prozentzahlen oder Kennziffern oder wie auch immer verlässt. Ich bin da zu weit weg von der Wissenschaft in dem Fall. Also ich bin eher pragmatisch unterwegs. Ja, also, und heißt nicht, dass ich das Thema Wissenschaft nicht verfolge oder nicht im Hinterkopf behalte, aber es ist für mich ein Tool und nicht mehr und nicht
richtig,
weniger.
Richtig, ich wollte das gerade sagen. Also ich glaube, man darf hier nicht zwei Sachen miteinander verwechseln. Das eine ist ja das Coaching, was wir in der Praxis machen. Und das andere nochmal ist irgendwie Wissen generieren, das man vergleichen kann. Ich glaube, darum geht es ja. Und deswegen versucht man eben auch, Zonen aufzustellen. Und ich meine, man hat ja, das ist ja so simpel im Grunde. Das gibt es ja kaum in irgendwo in einem anderen Gebiet. Hat man versucht, jetzt mal 3 Zonen herzustellen, um die halbwegs vergleichbar zu machen. Das ist ja fast schon absurd, ne? Also da kann man ja auch schon, allein darüber kann man ja schon vortrefflich streiten, ob das eigentlich so zulässig ist. Und auch mit diesen LT1, VT1 und you name it, oder Fatmax vielleicht noch, um das reinzubringen in der ersten Zone, da versucht man ja auch nur unterschiedliche Quantifizierungsmodelle oder ja, des Stoffwechsels übereinzulegen, die eher miteinander korrelieren, so würde ich es jetzt mal sagen. Also ich würde schon sagen, dass eine LT1, VT1 und FatMax eine gewisse Korrelation aufweisen zueinander. Dass das nicht das Gleiche ist, allein schon vom Wording sehen wir ja, ist völlig klar. Und genauso ist es ja auch bei VT2, LT2 und MaxLas im Grunde, und so ist meine sportwissenschaftliche Ausbildung zumindest, versuchen ja nur LT2 und VT2 das MaxLas abzubilden. Über ein Stufentestverfahren zum Beispiel, damit man nicht 4 bis 5 Dauertests machen muss, was ja auch irgendwie Sinn macht. Aber ich glaube, das ist halt total wichtig, dass man das miteinander, dass man das jetzt nicht vertauscht. Aber ne, man hat nicht von jedem Athleten ein reales MaxLas und deswegen nimmt man eben die beiden anderen Parameter. Und auch da, die weisen alle eine sehr hohe Korrelation auf, je nachdem, welches Schwellenmodell man verwendet. Das kommt ja auch noch hinzu. Ne? LT2 ist nicht immer gleich LT2. Unterhalte ich mit 10 Leuten. Also das ist im Grunde schon so eine absurde Sache, gerade die ich in der Sportwissenschaft auch überhaupt nicht mag. Also wir kriegen es ja gerade nicht hin, überhaupt nicht hin, uns mal auf ein Konzept zu einigen, weil es das wirklich Beste ist. Also für Ziel, also für Stichprobe oder für im Leistungssport, im Amateursport, müssten wir eigentlich ganz klare Parameter haben. Okay, das ist jetzt das Laktatschwellenmodell, das wir hier international verwenden. Und nur wenn du das verwendest, wirst du auch demnächst in den Reviews entsprechend verwendet. Also das ist Äpfel mit Birnen zum Teil, also wirklich hart. Ich gucke mir das ja auch immer wieder, ich gucke mir manchmal die Originalstudien an und ich finde teilweise noch nicht mal die Hinweise, was dann da LT2 genau ist. Also warum sie das wie verwendet haben, das macht es natürlich echt, echt schwer. Und nochmal, ich würde halt immer nur sagen, man versucht eigentlich Muster zu erkennen, die man dann in der Praxis, und so machen wir, also so mache ich es zumindest, versuche zu implementieren, da wo es Sinn macht aus meiner Sicht, und dann halt zu gucken, aber was ist jetzt wirklich wichtig? Und was wir zum Beispiel ganz klar mittlerweile, also ich hätte wahrscheinlich vor 3 oder 4 Jahren gesagt, ein High-Intensity-Training ist einfach überschwellig. Das würde ich heute so nicht mehr unterschreiben. Für mich ist ein High-Intensity-Training ganz klar definiert mittlerweile da, wo du oberhalb von 90% der VO2max liegst, und zwar in der Sauerstoffaufnahme. Und da würde sofort jeder auch erkennen, okay, das kann an Tag 1 das sein, an Tag 2 das, an Tag 3 das. Aber es ist vermutlich immer in einer Range von so und so viel Prozent. Was ich eben irgendwie sagen wollte, was Mario, glaube ich, davor gesagt hat, war, die Athleten brauchen aber dann auch die Kompetenz, das so einzuschätzen. Und es ist nicht immer, wenn ich jetzt, das ist natürlich, ich versuche das jetzt mal hier für die Allgemeinheit zu übersetzen, wenn wir sagen, weiß ich nicht, EB-Intervalle sind von, keine Ahnung, so verwenden wir es aktuell, 105 bis 115% der FTP, dann sind es nicht immer 115 und auch nicht immer 105. Die Wahrheit liegt immer dazwischen und es gibt auch Tage, wo sie am besten gar nicht gemacht werden sollten, weil man einfach spürt, es ist super heiß oder ich habe schlecht geschlafen oder sonst was. Und das ist halt super wichtig. Uns fehlen halt aktuell sicherlich noch die Parameter, die man den Athleten an die Hand geben kann, weil die Herzfrequenz ist da auch nicht immer nur ausschlaggebend. Aber ich glaube, das ist irgendwo so die Wahrheit. Man versucht ja irgendwo nur deskriptiv etwas darzustellen und mitzugeben, aber die Kompetenz der Athleten ist halt extremst wichtig, mit diesen Daten auch umzugehen. Und da hapert es, glaube ich, halt auch immer und immer wieder. Auch obwohl ich mittlerweile gefühlt einen halben Roman da an der Beschreibung reinschreibe, wie sich das anfühlen soll. Das API kann man noch mit einbeziehen. Man kann ja auch Trainingszonen nach API-Werten machen. Ich meine, das ist eine Skala von 1 bis 10, auch eigentlich sehr banal. Es bleibt aber Herausforderung.
Das waren jetzt wieder ganz, ganz wichtige Sachen, Sebastian, die du mit reinbringst. Und wir dürfen eins nicht vergessen, 80-20, Polarisierung, wie auch immer, beschreibt die Verteilung. Wenn ich jetzt drüber spreche, oberhalb der Schwelle oder wie auch immer, was man dort macht, da kommt ja die methodische Frage noch mit dazu, ne? Also ist ja trainingsmethodisch was anderes, ob ich ein langes Intervall mache, ein kurzes Intervall, ob ich eine Zielstellung habe, wo ich mit der niedrigen oder einer hohen Trittfrequenz arbeite. Und ich glaube deswegen, und da habe ich meine großen Schwierigkeiten mit, man liest ja schon mal, dass man so ganz konkrete Empfehlungen kriegt, lauf 80% langsam, 20% schnell. Und diese Verteilungsansätze, die ignorieren komplett die Methodik und die Idee, die dahinter stehen kann. Und das ist auch ein ganz wichtiger Teil des Trainings. Und genau der basiert ja auf der Physiologie letztendlich des Athleten, den du betreust. Also ihr kennt das, es kommen ganz unterschiedliche Leute und fragen, was mache ich im Training, was soll ich im Training machen? Und die Antwort, die ihr gebt, die ist mindestens genauso unterschiedlich wie die Anzahl der Menschen, die zu euch kommt, mit deren Vorgeschichte. Sebastian.
Ja, also total. Und ich glaube, manchmal versucht man es natürlich auch sehr einfach darzustellen. Und dann kommt man in die Gefahr der Übersimplifizierung sozusagen. Mach 80% locker, 20% schnell. Ist mir auch sicherlich schon passiert. Ich musste mal ein Interview für die Brigitte, glaube ich, mal machen. So, ich kann jetzt da nicht von anaeroben Schwellen anfangen. Aber worum es da ja geht, ist so, okay, was ist so irgendwie der kleinste gemeinsame Nenner? Und das ist vielleicht dann irgendwie so eine Angabe, damit vielleicht jetzt nicht immer dieses, und das sehe ich hier jeden Tag, wenn ich im Stadtwald mich aufhalte, oder nicht jeden Tag, aber immer, wenn ich mich im Stadtwald aufhalte bei uns, die Leute, die joggen ja nicht, sondern die rennen sich ja teilweise wirklich zu Tode, und denen will man ja eigentlich nur mitgeben, pass mal auf, ein bisschen lockerer, wäre schon nicht verkehrt, und wenn du es dir mal geben willst, dann mach es halt richtig, so diese Tendenz zur Mitte halt mal weg, wenn du Leistungsanspruch hast, dich irgendwie langfristig weiterzuentwickeln. So, das würde ich, glaube ich, schon irgendwie sagen. Und vielleicht auch ein bisschen, das hat Mario eben ja sehr gut gesagt, Verletzungsrisiko, dieser mechanische Faktor. Also ich würde mich natürlich irgendwann freuen, wenn wir so einen physiomechanischen Faktor irgendwie hätten, mal so ein Parameter, wo wir es daran ermessen könnten. Weil dann wäre die Verteilung sicherlich im Laufen auch nochmal ein bisschen anders als im Radfahren oder im Schwimmen vielleicht. Genau, und gleichzeitig haben wir natürlich dann so Top-End-Geschichten, wo halt mit Spiros dann im Höhentrainingslager, also mit portablen Spiros im Höhentrainingslager trainiert wird, siehe Norwegen, weil die das dann eben nochmal sehr spezifisch anpassen. Und ich glaube, zwischen diesen beiden Polen wiederum, ist ja auch bipolar, bewegen wir uns. Und ich glaube, man darf da jetzt natürlich nicht in die Falle der Übersimplifizierung fallen, aber es passiert halt, weil da auch der Need da draußen ist, der Leute, das zu verstehen. Und ich glaube, das ist halt, das ist ein ganz schmaler Grad, aber ich bin total bei dir, dass das nicht immer zulässig ist.
Ja, und Stichwort bipolar, zwei Grenzen, die man dort irgendwo mit aufbauen kann. Es war ja immer so ein bisschen die Frage, auch wegen Trainingsmethoden und Trainingsinhalten und was ist besser oder effektiver oder womit bin ich schneller im Ziel. Und da muss man ja sagen, wenn man das Ganze zusammenfasst, dann spielt mit rein das Talent. Es spielt mit rein die Gesundheit. Also sprich, wie ist jemand sozusagen über eine Dauer die Belastung wegzustecken, ohne orthopädische Probleme, ohne gesundheitliche Probleme. Die Entwicklung spielt mit rein. Wie lange hat jemand in dem Sport schon Erfahrung? Welche Vorerfahrung gibt es? Die, sagen wir mal, Belastungskonsistenz spielt eine Rolle. Das heißt, wie lange kann ich gleichmäßig oder regelmäßig trainieren? Und, wie lange ist quasi eine Pause, die das Ganze unterbrochen hat oder dergleichen. Das Coaching spielt eine Rolle, wie du mit den Athleten sozusagen an die ganze Sache
mentale
herangehst. Aspekte. Genau, also diese Geschichte. Das Umfeld spielt eine Rolle und die Ziele spielen eine Rolle. Ne? Also so kann man so ein bisschen zusammenfassen, was so insgesamt Gründe sind dafür, dass ein Athlet sich erfolgreich entwickelt, dass er, sagen wir, auch bei den Rennen vorne ist. Und das zeigt für mich einfach auch nochmal, wie komplex letztendlich sich sportliche Leistung entwickelt. Ne? Das ist, Physiologie ist das eine, aber halt eben auch nicht alles an der Stelle.
Ich bin ja auch, wie gesagt, ich bin ja eher Pragmatiker. Ich versuche das Pferd oftmals, nicht immer, aber oftmals auch von hinten aufzuzäumen. Das heißt, ich schaue mir an, was der Athlet bisher geleistet hat und versuche dann auch rauszufinden, wo er hin will. Sprich jetzt im High-Performance-Bereich, dann weiß man, okay, keine Ahnung, da müssen 2,50 gelaufen werden im Ironman-Marathon. Da weiß ich 2,50, okay, das sind wir noch so und so viele Minuten weg. Dann weiß ich natürlich auch, was ich dann im Tempotraining oder Intensitätstraining, was ich für eine Intensität irgendwo anlegen muss, dass ich da hinten raus irgendwo komme. So kann man es letztendlich auch machen, dass man sagt, oh, Grundlage ist Grundlage, da gibt es nicht viel dran zu rütteln, dann machst du es halt langsam. Und die Intensitäten, die passt man an der jeweiligen Zielsetzung an. Das wäre ja auch noch eine Idee, wie man sich dem Ganzen nähern kann, ohne dass man von vornherein irgendwelche Trainingszonen bestimmt hat, sondern dass man es einfach leistungsabhängig macht. Man weiß, okay, man muss so und so viel Watt treten, um die Geschwindigkeit zu erzielen, und versucht sich daran zu orientieren, losgelöst davon, wie jetzt die Trainingszone aussieht. Das wäre ja auch noch eine Idee, wie man es machen kann. So mache ich es auch in manchen Teilen, nicht immer, aber in vielen Teilen, insbesondere bei der Beschreibung der Laufintensitäten, ist das eher meine Herangehensweise und weniger nach Trainingszonen.
Ja, an der Stelle muss man sagen, und das finde ich total super, Mario, Training Planen ist auch ein Kreativprozess, ne? Also hätte es nicht kreative Trainer gegeben, die mal was ausprobiert haben, Zatopek und, dann wären natürlich viele Dinge gar nicht richtig ins Laufen gekommen, muss man sagen. So die Anfangszeit des Trainings hat sich ja immer so ein bisschen, sagen wir mal, an der Funktion, an der Zielstellung orientiert. Da gab es immer diese militärischen Ansätze. Ich habe ein Athletikbuch von 36, da gab es vollkommen irre. Also wusste man genau, in welche Richtung es geht. Da ist in dem Athletikbuch Stabhandgranatenweitwurf mit drin, also wo man tatsächlich solche Geschichten mitmacht.
Leider
unglaublich. Ja, unglaublich, unglaublich. aber nochmal zurück, also das ist ein Kreativprozess, ne? Du musst tatsächlich dir auch mal Sessions überlegen, die vielleicht, sagen wir mal, du noch nicht so ganz ausprobiert hast, um einem Athleten eine bestimmte Forderung zu geben. Also ein riesen Ausdauertier, der bis jetzt nur Langdistanz gemacht hat und dessen Körper neuronal gar nicht mehr dahin kommt, dass er irgendwie auch mal eine schnelle, sagen wir mal, Lauffrequenz hinbekommt. Ja, dann geht es auch mal darum, sich Ideen letztendlich fürs Training zu suchen.
Das Problem ist, dass du ja nicht weißt, wenn du immer 100% weißt, wenn du Methode, Intensität, Trainingseinheit A verschreibst oder beschreibst oder verordnest, dass dann auch Antwort B dabei rauskommt. Das ist ja immer auch so ein bisschen ein Trial and Error oder ein Experimentieren. Und da muss man wahrscheinlich auch manchmal vielleicht Dinge wagen und muss sich mal als Trainer auch aus seiner Komfortzone, das ist ja immer Stichwort Komfortzone, aber auch als Trainer aus seiner Komfortzone hinaus bewegen, muss vielleicht mal Dinge ja wagen und vielleicht auch in Kauf nehmen, dass es in die Hose geht. Das ist auch so ein bisschen ein aktuelles Thema und muss halt mal gucken, ob dann eine Reaktion stattfindet und ja, vielleicht mal abwarten, wie derjenige oder diejenige darauf reagiert. Das ist ja, wie du es gesagt hast, man muss kreativ sein, man muss vielleicht auch mal, ich glaube einfach, man muss auch mal was wagen.
Aber im Grunde, ich finde es immer wieder unterhaltsam. Ich hab mich mit Olaf Alexander Bu auch drüber unterhalten, weil er hat mir so 2-3 Fragen gestellt, wo ich jetzt nicht direkt eine Antwort drauf hatte und meinte, ja, siehste, ihr Physiologen macht es immer zu kompliziert. Und weil ihr euch innerhalb der Physiologie verliert. Und ich habe ihm da recht gegeben, weil es gibt ja dieses Buch Chimäre des Dopings von Alois Mader. Und da wird ja im Grunde die deutsche TWTL, Trainingswissenschaft, Trainingslehre, kritisiert, weil es irgendwie zu einer freien Philosophie geworden ist. Ich glaube, das würde ich auch so weit unterschreiben, erst einmal. Also, das ist jetzt ein bisschen anders als das, was du jetzt beschreibst, Mario. Aber im Grunde würde ich das unterschreiben. Und deswegen sagt er, okay, wir brauchen einen wissenschaftlichen Ansatz. Und dieser wissenschaftliche Ansatz ist physiologisch, hauptsächlich, aus seiner Perspektive. Also Energiestoffwechsel auf zellulärer Ebene. Super interessantes Thema, habe ich mich die letzten 10 Jahre, glaube ich, mit keiner anderen Sache so viel beschäftigt wie damit. Aber, jetzt muss man ehrlich sein, man verliert sich darüber ein bisschen. Das hast du ja eben auch, Dennis, ganz gut beschrieben über den Dunning-Kruger-Effekt. Und jetzt ist es sicherlich so, dass wenn man sich dann, und das passiert ja hier gerade auch ein Stück weit, mit Physiologen unterhält oder Trainingswissenschaftlern, dass man selbst dann, obwohl man ja sehr viel Wissenschaft und wissenschaftlich untermauern kann, auch wieder zum Teil in so eine freie Philosophie verfällt. Ja, und ich sag, das würde es ja auch komplett unterschreiben, aber ja, es ist Try and Error und es ist ein bisschen dies und es ist ein bisschen das. Warum? Weil wir immer noch ganz viele Dinge nicht verstehen. Und deshalb müssen wir irgendwie schon auch gucken, ob es nicht Verfahren gibt, die uns da eher helfen und wir dann die Physiologie oder ja quasi als Hilfestellung nehmen können, um vielleicht Dinge zu erklären im Nachgang. Aber ich sage ganz klar, es gibt immer noch genug zu tun da draußen für alle Physiologen. Ja, Mario, du meldest.
Was? Ich würde ja gerne reingrätschen. Ich glaube schon, dass wir wissen und verstehen, wie es geht. Aber es ist trotzdem immer noch das Phänomen, dass nicht jeder immer auf den gleichen Reiz gleich reagiert. Und das würde ich sagen, das bleibt immer noch.
Nein, ich würde nicht mit Fragezeichen. Da würde ich widersprechen. Ganz klar widersprechen. Ich würde sagen, wir wissen nicht, wie es geht. Wir wissen viel, ja. Aber so richtig, richtig. Also, weil das heißt ja eigentlich, dass ich zumindest auch ganz klar feststellen kann, okay, das bist du. Also, es gibt ja von Bouteiller diese Übersicht der Response-Matrix. Also, du hast einen Reiz, das ist ja das, was du erklärst, metabolisch, mechanisch, hormonell, neuronal, also auf unterschiedlichen Ebenen hast du einen Reiz und der trifft auf dich als Response-Matrix. Aber solange wir diese Response-Matrix nicht richtig verstehen, ja, haben wir ein Problem, weil ansonsten würden wir ja verstehen, wie es geht. Und dann gäbe es keine Responder und Non-Responder, weil dann würde es nur Responder geben.
Ja? Du weißt schon, dass du im Moment gerade das Prinzip der Superkompensation komplett entwaffnet hast.
Ja, aber genau. Das, ich sage jetzt mal so, dass dieses Konzept zu entwaffnen ist jetzt nicht ganz
groß. Ich wollte gerade sagen, ist nicht die hohe Kunst. Ja.
Kriegt man logisch relativ gut hin. Ja. Man muss natürlich auch sagen, es gibt bei Jolkentrupp eine schöne Geschichte. Wir wissen, dass Koffein tatsächlich ja, sagen wir mal, bei Menschen unterschiedlich wirkt. Ne? Also es ist ja schon so, dass da bestimmte Rezeptoren dafür verantwortlich sind, wie Koffein wirkt. Und bei Training ist es eben auch so, dass wir nicht alles 100% erklären können. Das haben wir jetzt gesagt. Und gerade bei Training, und deswegen, ich bin jetzt, ne, das, weder dieses rein faktenbasierte noch ein rein philosophischer Ansatz treffen Training. Aber wir dürfen nicht sagen, das eine ist besser als das andere, sondern Training und gerade Langdistanz, das hat was damit zu tun, ich muss da richtig Bock drauf haben, mir auch mal richtig einen zu geben. Ich muss Lust dran haben, einfach mal auch 8 Stunden auf dem Rad zu sitzen und locker zu fahren. Ich muss die Freude am Sport auch mitnehmen können und genau diese Punkte muss ich als Trainer auch treffen. Wenn ich jetzt quasi, das darf kein reines Unterhaltungsprogramm sein, ne? Also ich muss jetzt nicht Intervalle reinschreiben, damit der Typ denkt, 2 Stunden auf der Rolle sind mir zu langweilig, also baue ich ein bisschen was mit ein, sondern da brauche ich eine physiologische Grundlage. Ich muss Training verstehen. Ich muss auf der anderen Seite aber auch den Menschen verstehen und wir arbeiten immer mit Menschen. Vollkommen egal, ob High-Performance oder Age-Group, wir arbeiten mit Menschen. Und genau an der Stelle sehe ich tatsächlich so ein bisschen, und jetzt gehen wir schon fast in diese richtige Coaching-Philosophie, dass wir als Trainer uns ja selbst ein Bild machen müssen über unsere Arbeit. Wer bin ich und wo will ich hin? Und ich sage das immer in der Trainerausbildung, ich kann einen gewissen Input geben und kann sagen, wie Grundlagen funktionieren. Aber du als Trainer, du musst für dich deinen Weg, dein Konzept finden, mit dem du am besten vorankommst. Und da gibt's eben, und das muss man auch ganz klar sagen, es gibt unterschiedliche Wege, Leistung zu entwickeln, egal in welchem Bereich. Und da ist für mich immer so ein Tipp nach draußen ist, der Begriff Querdenker ist ja leider verbrannt, deswegen schmeißen wir den zur Seite. Ich bin sehr traurig drum, weil der Begriff war mal gar nicht so schlecht. Ich nenne es jetzt für die Coaches, du brauchst einen organisierten Skeptizismus. Du musst Dinge hinterfragen können, du musst deinen Ansatz auch selbst hinterfragen können, bin ich noch auf dem richtigen Weg sozusagen und dann musst du es schaffen, auch die Leute mitzureisen, die Leute mitzunehmen und letztendlich für dich den Plan, sagen wir mal, wirklich zu verinnerlichen. Ne? Also du, dein Konzept, die Individualität des Menschen, das sind wichtige Parameter, die man nicht vergessen darf.
Will ich gar nichts hinzufügen, hast du perfekt gemacht.
Organisierter Skeptizismus ist schön, das geht auf jeden Fall ab heute in meinen Wortschatz über.
Ja.
Gut, fällt mir sehr gut.
Genau.
Das leidige Thema, was wir wirklich, ich weiß gar nicht, wie oft schon aufgegriffen haben, immer so Old School, New School, das haben wir schon, oder ja, Wissenschaft.
Ich habe doch von Anfang an gesagt, dass es das nicht gibt.
Nee, und das ist, wir kommen immer wieder darauf zurück, dass beides wichtig ist und nicht das eine, das andere in irgendeiner Form aussticht. Das ist am Ende immer wieder die unsere Conclusion eigentlich.
Ja,
und das ist auch interessant.
Absolut. Ich wollte noch einmal zurück auf die Praxis und Mario, was du eben gesagt hast, so, was muss ich denn im Wettkampf können? Das ist in gewisser Weise das Anforderungsprofil und von mir aus eine Konkurrenzanalyse oder so. Ich glaube, die DTU oder das IAT nennt es immer Weltstandsanalyse, wenn man jetzt in Richtung Hochleistungssport geht. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt. Ich werde auch demnächst irgendwann, wenn ich Zeit habe, dazu ein Video machen, weil das will ich schon richtig gut aufbereiten, weil das, glaube ich, so sehr viele Dinge, also sehr viele Fragen aufwirft, ist How to Scale the 10K von Niels van der Poel. Ich glaube, ihr habt es gelesen. Der hat ja auch so, der ist auf jeden Fall ein sportlicher Querdenker, kann man, glaube ich, schon sagen, dass wenn du sagst, okay, ich war mal richtig guter Eisschnelllaufer, das muss man als Hintergrund wissen. Ich glaube, sonst kommt das ganze Paper auch ein bisschen komisch rüber. Dann ist er zur Armee gegangen und hat gesagt, okay, ich will jetzt Olympiasieger werden, glaube ich, in 2,5 Jahren oder 3,5 Jahren, ich weiß es nicht mehr. Und hat gesagt, ich will jetzt aber hier ein paar Dinge auch mal anders machen. Und es fängt ja schon allein damit an, dass also nachher dann Olympiasieger, einfach mal 2 komplette Ruhetage in der Woche macht und einfach fast nur auf dem Rad trainiert gefühlt und um seine Schwelle steigert, quasi ohne HIIT-Training, by the way. Und aber mit massiven Schwellenumfängen, das muss man auch mal so sagen. Ich kann auch sagen, dass es gerade Athleten, also die selber Trainer sind bei PA, das gerade bei sich auch ausprobieren und gar nicht so unerfolgreich, muss man auch gestehen. Aber es ist natürlich auch fordernd. Also dazu muss ich, Dennis, du hast es gerade gesagt, auch Bock haben. Weil, sagen wir mal, so 90 Minuten im um jetzt mal den gängigsten Begriff wahrscheinlich gerade, der hier draußen rumschwirrt, Sweet Spot. Also leicht unterschwelliges Training. Also Laktatkonzentration von 2,5 bis 3 Millimol zu machen, das muss ich auch erst, darum muss ich auch erstmal Bock haben. Ne? Das muss ich auch erstmal verkraften. Und das, dafür muss ich auch erstmal das Niveau haben, weil 90 Minuten in dem Bereich, also 6 mal 15 Minuten oder so, das ist natürlich schon ein Brett. Worauf ich hinaus wollte, ist aber, er hat ja gesagt, es geht genau um eine Sache. Ich muss eine Runde, also in diesem Eisoval, in 30 Sekunden laufen und ich muss verdammt nochmal der Typ sein, der das am längsten kann. Wie man da hinkommt, ist eigentlich scheißegal. Ne? Ich glaube, das ist so auch so eine Conclusion, die ich daraus mitgenommen habe. Die Spezifik zu sagen, also ist ja vielleicht im Ironman so, ich muss knapp über 4 Watt pro Kilogramm wahrscheinlich gerade auf dem Rad treten und mittlerweile Zeiten laufen, die ja echt fast schon absurd sind, wenn man so 10 Jahre zurückdenkt, dann muss ich das können. Und der Weg dahin, und das ist so ganz allgemein betrachtet, ist erst einmal völlig egal. Und ob man das New School, Old School, mit Wissenschaft, ohne Wissenschaft macht, spielt ja gar keine Rolle.
Ja, an der Stelle kann ich auch mal, ich habe gerade mal meine absoluten Triathlon-Anfänge zurückgedacht. Ich habe einen Rennrad gehabt und ich bin immer eine 18-Kilometer-Runde als kleiner Bub, als 13-jähriger Bub, 14-jähriger Bub bin ich gefahren und ich habe jedes Mal versucht, die schneller zu fahren als am Tag zuvor. Das war mein
Ansatz. Kenne ich gut, ja.
Irgendwann ging es mir her, dann habe ich gedacht, okay, jetzt fährst du in die andere Richtung entgegengesetzt und habe es dann versucht immer wieder und das war so meine Näherung. Ich meine, das ging auch, also es war auch okay, aber klar, irgendwann ist es natürlich irgendwo auch endlich.
Ich weiß noch, dass ich ein ähnliches Beispiel, da war ich ein bisschen, weiß ich so 17 oder so und älter, 2019 oder so. Ich hatte gerade mit dem Sportstudium angefangen und irgendwie hatte mir mein Fitnessstudio, ich glaube, es war eher so ein Conconi-Test, krieg das nicht mehr ganz zusammen, haben sie mit mir einen Conconi-Test gemacht und gesagt, die Herzfrequenz, die ich an der Schwelle, was auch immer die Schwelle ist, keine Ahnung, wäre 168. Was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, das wäre total effektiv und bin wirklich 2-3 Mal die Woche lang entweder auf dem Ergometer im Fitnessstudio, da kannst du sagen, okay, ich will die Zielherzfrequenz erreichen und danach steuert die Leistung. Oder halt draußen hatte ich so meine erste Polaruhr, war so mega stolz darauf, bin halt immer so eine Stunde mit dem Mountainbike über alle möglichen Schotter- und Waldwege geballert und habe wirklich eine Stunde Schwellentraining gemacht. Also eingefahren irgendwo hin, bis ich da hingekommen bin und dann immer gib ihm. Und im Fitnessstudio war auch mal 10 Minuten einfahren und dann wirklich, glaube ich, eine Stunde Schwelle. Wenn ich daran heute denke, wie ich das überhaupt mental hinbekomme, heute würde ich das nicht mehr hinbekommen wahrscheinlich. Aber das war gut. Und ich war damals, muss man schon sagen, für das Training und auch wie wenig ich trainiert habe, extrem fit. Ja, also so ganz so falsch scheint es nicht gewesen zu sein.
Da möchte ich jetzt auch noch eine eigene Perspektive mit einbringen. Ich habe ja tatsächlich früher Radsport gemacht und ich sage jetzt mal so, national habe ich auch mal ein Rennen gewonnen, war jetzt aber nie irgendwie so richtig spitze. Wenn ich dann mal internationalen Rennen gefahren bin, und da war auch das eine oder andere dabei, dann gab es wirklich vor in Holland auf die Plätze fertig los und es ging aus dem Dorf raus auf die Windkante und dann konnte ich eigentlich schon wieder nach Hause fahren, weil das Ding gegessen war. Und ne, da fragt man sich dann schon so, ne, heutzutage, naja gut, wie war es jetzt, habe ich irgendwas vom Training falsch gemacht oder so. Und damals sahen die Trainingspläne, die man bekommen hat, tatsächlich so aus, dass da drauf stand, so ganz, ganz banal, repetitiv, 80, 100, 120 Kilometer. Dann Ruhetag 20, dann 100, 120, 140, Ruhetag 140, 160, 180. Und dann gab es mal 3x5 Minuten EB und 3x5 Minuten K3. Also so ganz banale, einfache Ansätze. Wenn man dann heutzutage Training sieht, wo man dann teilweise...
Dennis, ich will dich nicht unterbrechen. Guck mal gerade Marius Gesicht, wie sehr er sich darüber freut. Guck mal. Ja. Das ist doch herrlich.
Ja, ich fühle mich erinnert.
Ja, ich merke es.
Wenn ich dann jetzt heutzutage sehe, dass du dir für einen Trainingsplan ja entweder einen Radcomputer mitnehmen musst, der das Programm abspult oder du das komplette Oberrohr mit Informationen vollkleben musst, dass du überhaupt noch merken kannst, was du heute insgesamt alles machen musst, dann sind es natürlich schon auch unterschiedliche Pole. Ich will damit nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Rückwirkend würde ich sagen, ich habe definitiv falsch trainiert. Auch ne, so dieses, man hat dann das Gefühl, man soll locker fahren, und du hast trotzdem immer irgendwo Zug auf der Kette. Das ist halt eben kein Grundlagentraining gewesen. Aber damals, als Wub alleine durch die Landschaft gefahren, habe ich halt gedacht, naja, wenn ich jetzt nichts merke, dann bringt's auch nichts. Und das ist, glaube ich, so der große Schritt, wo wir uns heute befinden, ne? Dass man nochmal ganz anders reflektiert, was macht man denn, dass man eine Rückmeldung bekommt vom Trainer. Ja, wenn ich in eine Excel-Tabelle oder in ganz früher sogar noch handschriftlich in ein Trainingstagebuch eintrage, ich bin heute 100 Kilometer gefahren, dann gibt es genau gar keine Information. Und ich glaube, das ist heute nochmal so ein wesentlicher Punkt. Wir sind in der Lage zu sehen, was gemacht wurde im Training. Wir können Tipps und Ideen geben und diese Struktur, die wir als Trainer auch mitkriegen und dieses Verständnis, was hinten dran steht, das ist einfach nochmal viel, viel breiter als früher.
Und da möchte ich schon sagen, Mario, ein Stück weit, da vielleicht widersprichst du dir da ungemerkt, aber vielleicht meinst du es auch anders, vielleicht hast du falsch verstanden. Du hast eben gesagt, naja, polarized ist irgendwie viel locker, und dann hast du aber gesagt, also viel den Fettstoffwechsel trainieren. Warum wissen wir denn, dass wir den Fettstoffwechsel trainieren in dem Bereich? Weil die Wissenschaft uns, also weil es Untersuchungen dazu gibt. Und ich glaube, das ist, also viele Dinge sind schon so selbstverständlich. Das hat nichts mit New School zu tun, ne? Das sind jetzt uralte Erkenntnisse fast schon, seitdem es die Spiroergometrie gibt im Grunde. Und im Grunde in der Theorie davor schon, aber dann wusste man es ja halt wirklich. Okay, man kann es nachweisen. Ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen, ne? Also ganz viele Dinge aus der Wissenschaft sind schon so implementiert und schon so selbstverständlich, trotzdem kommen sie aus der Wissenschaft.
Ich hab die Wissenschaft auch nicht negiert. Da bin ich dass ich es davor verschließe, um Gottes Willen. Das ist, nur ich bin immer vorsichtig, wenn man Dinge halt liest, dass man es direkt dann eins zu eins versucht umzusetzen. Da bin ich sehr skeptisch. Und da bin ich bei, wie hieß es, organisierter Skeptizismus. Natürlich muss man auch, wenn man was liest, muss man auch mal drüber nachdenken und muss wirklich sich immer wieder selbst auf den Prüfstand stellen und muss überlegen, ist das richtig oder ist es vielleicht doch wert, nochmal einen anderen Weg einzuschlagen und dieses permanente Anpassen und sich hinterfragen, das ist, glaube ich, richtig. Deswegen ist es auch so, es gibt kein Konzept, was für alle Zeiten immer richtig ist.
An der Stelle, das klingt schon so fast so ein bisschen, ne? Auf der einen Seite, ne? Unterschiedliche Standpunkte. Ich möchte es nochmal zusammenbringen, weil ich glaube, ihr liegt gar nicht so weit auseinander. Mario, ich sag's immer wieder, jetzt wollte ich gerade was Positives sagen. Ich sag's immer wieder, ich halte sehr viel von dir als Trainer. Ne? Jetzt soll jetzt bitte nicht so denken, dass du ein Gegner von Wissenschaft bist. Wir haben auch mal einen unterschiedlichen Standpunkt in Richtung Periodisierung. Aber ich schätze die Arbeit sehr und auch Sebastian, diese Perspektive, ich schätze das sehr. Und ich finde, genau das macht dir hier auch mal so einen Dreiklang aus, diese unterschiedlichen Perspektive zu besprechen und festzustellen, dass wir im Kern mit der Individualisierung und mit dem individuellen Blick eigentlich sehr, sehr nah beieinander liegen, mit, sagen wir mal, unterschiedlichen Feinheiten. Und das ist so ein bisschen das, was mich für mich zählt. Und ich hoffe, dass wir jetzt mit dieser Diskussion dazu auch, ne, die eine oder andere Anregung zum Nachdenken und sich selbst hinterfragen auch so ein bisschen mitgeben konnten, weil ich glaube, das ist tatsächlich ein spannendes Thema und wir werden mit Sicherheit auch wieder drüber sprechen. Wir hatten jetzt gar nicht, ne, Lit, HIT und. Man könnte ja da zu diesem Punkt nochmal jeweils eine eigene Session machen. Also von daher an der Stelle, das hat mir bis jetzt sehr, sehr gut gefallen. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Ich möchte jetzt nicht ein Schlusswort sprechen, sondern wir sprechen gleich nochmal über die Bücher, aber ich hoffe, ihr stimmt mir zu. Also das Thema Training ist einfach faszinierend und zwar aus den unterschiedlichsten Perspektiven.
Ja, absolut. Ich meine, das ist ja, wie du es gesagt hast, man kann sich komplett unterschiedlich nähern. Am Ende kommt vielleicht das Gleiche bei raus und wer meint auch das Gleiche, nur man spricht vielleicht auch eine andere Sprache oder hat da vielleicht eine andere Sozialisierung als Trainergenossen und hat da vielleicht auch eine andere Handschrift vermittelt bekommen. Das heißt ja nicht, dass das eine besser oder schlechter ist. Das ist das Schöne an der Sache. Und ich störe mich immer so an ganz dogmatischen Dingen, die halt immer so pauschal postuliert werden. Das ist für mich, da habe ich immer ein bisschen Probleme mit. Gehen bei mir die Scheuklappen zu. Oder? Die Praxis hat gezeigt, es gibt es nicht. Und es gibt vielleicht die Idee, aber eben keinen hundertprozentigen, keine hundertprozentige Wirksamkeit bei allen Sportlern.
Extremismus ist die gut, das gilt für Training und Politik, von daher bin ich da voll bei dir. Ich würde ganz gern zu den Buchtipps kommen. Sebastian, du hast letztes Mal ein nicht ganz Sportbuch vorgestellt. Ich habe es mir auch dann direkt noch in der Session bestellt. Echt?
Okay.
Ja, ich habe es allerdings noch nicht ganz gelesen. Ich habe mir gleichzeitig das Buch über Depressionen von Kurt Krömer mitbestellt. Das hat krass. Mich dann tatsächlich zuerst gefesselt, aber ich, mit dem anderen habe ich angefangen, auch total fasziniert.
Das habe ich auch gelesen.
Welchen Buchtipp bringst du uns heute mit?
Heute ist es, also ich habe es gerade nochmal so ein bisschen nachgeguckt, was passt denn heute zur Session am besten? Und da, ich weiß nicht, ob ich es schon mal empfohlen habe, weil ich glaube, wir müssen auch da mal eine Liste machen. Mario, warum haben wir noch keine Liste darüber, was wer wann wie empfohlen hat. Naja, du bist ja der Mann der Listen, deswegen frage ich dich ja. Nein, also How to Support the Champion von Steve Ingham. Ich glaube, das geht genau in diese Richtung, Individualisierung, organisierter Skeptizismus, Querdenken. Also da, der beschreibt eigentlich so, wie er Olympioniken auf ihrem Weg begleitet hat und versucht hat, auch dort Dinge möglich zu machen, die bisher nicht möglich angeblich waren. Und auf Basis so einer Individualität. Und ich glaube, das könnte eigentlich ganz spannend sein für Interessierte. Also How to Support a Champion von Steve Ingham.
Ja, gut, sehr gut. Müssen wir merken.
Klingt sehr, sehr spannend. Ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen. Ich glaube, ich muss direkt wieder zu meinem Buchhändler des Vertrauens. Mario, Entschuldigung.
Ich habe ein Buch, was mich immer fasziniert hat, und der Autor hat mich immer fasziniert, ist der Iñigo Mojica aus dem Baskenland. Und das Buch hat den wunderbaren Titel Tapering and Peaking for Optimal Performance. Denn Tapering und das Peaken, also das Zuspitzen der Form zum Wettkampftag X hin, das ist am Ende die ganz große Kunst, das hinzubekommen, dass der Athlet eben im Vollbesitz seiner mentalen und physischen Kräfte ist. Und das Buch hat mir so ein bisschen geholfen, da auch eine Struktur reinzubringen und das zu entwickeln. Also kann ich nur wirklich empfehlen, ist ja schon, wie ich finde, relativ verständlich geschrieben. Und das Vorwort hat Big Mick geschrieben, Miguel Indurain, fünfmaliger Tour de France-Sieger.
Ja, Mojica, ein ganz, ganz toller, spannender Mensch, hat ja auch wirklich viel geschrieben. Kleiner Tipp für diejenigen, die uns zuhören, Leistungssporttag, Tag der DTU in diesem Jahr, da wird er als Referent auftreten. Super spannende Geschichte. Ich habe dieses Mal ein Buch ausgewählt, auch wieder in Englisch, heißt Triathletes in Motion. Ist tatsächlich ein Buch, das, sagen wir mal, so ein Stück weit auch in die Ecke Athletik und Beweglichkeit geht. Ganz speziell ausgerichtet auf die Bedarfe im Triathlon, auch in Richtung, sagen wir mal, Optimierung dann für eine Technikverbesserung. Von daher so ein bisschen allgemeiner gehalten, ist auf jeden Fall ein spannendes Buch, ein relativ dickes, umfängliches Buch auch und mit dem einen oder anderen Tipp für euer Training. Jungs, das war eine sehr, sehr spannende Session mit ganz, ganz vielen verschiedenen Aspekten und Punkten. Hat mir eine Riesenfreude gemacht, mit euch heute zu sprechen und ja, ich denke, wir drei werden uns auch für die nächsten Folgen wieder spannende Themen und tolle Gäste ausdenken. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Training, beim Ausprobieren und beim Training geben. Und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Macht's gut. Vielen, vielen Dank.
Ade. Vielen Dank, Dennis.
Ciao. Ja, vielen Dank, Dennis, auch vor allen Dingen für die Moderation und teilweise fürs Einfangen und Neufokussieren.
Gerne.
Ciao. Alright. Ciao, ciao.
Ciao.